kurz vor der burgenländischen Landtagswahl steigt natürlich die Stimmung. Wird Hans-Peter Doskozil im Burgenland nicht nur die absolute Mehrheit verlieren, sondern sogar den Landeshauptmannssessel? Wenn es nach dem FPÖ-Spitzenkandidaten Norbert Hofer geht, dann schon. Aber wie schaut die Lage wirklich aus? Das möchte ich jetzt eben Norbert Hofer fragen und damit hallo.
Hallo.
Norbert Hofer, was viele ein bisschen erstaunt, übrigens sogar in der SPÖ, wo Hans-Peter Doskozil ja nicht nur Freunde hat, wie wir wissen, wieso Sie so offensiv sagen, dass Sie eigentlich Hans-Peter Doskozil stürzen wollen, selbst wenn er Nummer eins wird?
Also ich sage tatsächlich bei jedem Interview dasselbe, nämlich, dass es von den Inhalten abhängt. Also wir haben ja kein Proporzsystem mehr im Burgenland, wie es früher der Fall war, dass automatisch die zwei stärksten, die drei stärksten Parteien in der Regierung vertreten sind, sondern es gibt ein System, wo man sich in einer Koalition auf etwas einigen muss oder man hat eine absolute Mehrheit. Das sind die zwei Möglichkeiten. Und ich kann nicht automatisch sagen, ich mache mit dieser Partei oder mit dieser Partei eine Koalition, wenn die das Regierungsprogramm nicht kennen. Also es muss zuerst verhandelt werden und dann wird man sehen.
Gut. Wie sehen Sie denn jetzt Ihre Ausgangslage? Man muss dazu sagen, bei der letzten burgenländischen Landtagswahl ist die FPÖ natürlich sehr abgestürzt. Es war unmittelbar nach der Veröffentlichung des Ibiza-Videos. Sie starten also von 10%.
Also die FPÖ wird sicherlich massiv zugewinnen. Die Frage ist dann, wie stark sind diese Zugewinne? Und dann wird man sehen, wie die anderen Parteien abschneiden. Ich glaube, dass wir wohl die einzige Partei sein werden in diesem Spektrum, die dazugewinnen wird.
Gut, das kann leicht sein, aber was wäre Ihr Ziel? Also Sie wollen sicher deutlich über 20%.
Jede Stimme, die man gewinnt, erhöht das eigene Gewicht. Und zwar egal, ob man jetzt da, in der Opposition ist, ob man regiert als Stellvertreter oder als Landeshauptmann. Jede Stimme erhöht das eigene Gewicht, um die Inhalte, die wichtig sind, auch umsetzen zu können. Und ich kann nur sagen, ich versuche eben so viele Stimmen wie nur irgendwie möglich zu werben und bin jetzt schon 4 Monate deswegen unterwegs.
Man hat längere Zeit überlegt, wie stark könnte Hans-Peter Doskozil verlieren, weil natürlich der Trend bei sämtlichen Landtagswahlen der letzten 2-3 Jahre war, dass die Landeshauptleute, egal übrigens, ob sie schwarz oder rot waren, um die 10% verloren hatten. Danach schaut es jetzt bei Hans-Peter Doskozil eigentlich nicht aus, oder?
Es ist schwer zu sagen, weil es keine Umfragen gibt. Aber ich kann nur sagen, aufgrund der Stimmen, die ich höre, wenn ich unterwegs bin, ich glaube nicht, dass jeder zweite Burgenländer, jede zweite Burgenländerin dieser SPÖ unter Hans-Peter Doskozil oder er kandidiert nicht als SPÖ, sondern unter Liste Hans-Peter Doskozil die Stimme geben wird. Da gibt es einen ganz wesentlichen Punkt. Man will nicht, dass es weiter eine absolute Mehrheit gibt. Auch jene, die seine Politik gut sehen, sagen, ja, aber nicht mit einer absoluten Mehrheit, das tut dem Land nicht gut. Und es kommt dann eben so zu extremen Auswüchsen wie jetzt zuletzt, wo versprochen wird, dass in jeder Gemeinde des Burgenlandes eine Pflegeeinrichtung gebaut wird.
In jeder?
In jeder der 171 Gemeinden. Das heißt, wenn wir diese 100 Millionen Euro jetzt da in der Schublade liegen hätten, um das zu bauen, woher kommen denn die vielen, vielen Pflegekräfte? Das brauche ich ja viele 100 Personen. Da kann ich ja nicht 1000 Personen von den Philippinen ins Burgenland holen. Das wird nicht funktionieren.
Vor allem darum reist sich schon ganz Europa um die Philippinen und andere. Das heißt, ganz so easy wird es nicht werden. Aber das, was Sie da beschreiben, erinnert halt ein bisschen an einen anderen, schon verstorbenen Landeshauptmann, den Sie gekannt haben, nämlich Jörg Haider.
Es sind Menschen unterschiedlich gestrickt und jeder Mensch hat auch ein unterschiedliches Team um sich rundherum. Ich lege großen Wert darauf, dass meine Mitarbeiter mir völlig klar ihre Meinung sagen, auch wenn es unangenehm ist. Und sie wissen auch, dass ich dann niemanden den Kopf abreiße deswegen, sondern sage, du, danke, dass du mir das sagst, weil mir fällt es vielleicht nicht auf. Und ich glaube, dass es aber auch wichtige Persönlichkeiten gibt, wo das vielleicht nicht der Fall ist. Und dann entsteht so ein Automatismus, man ist super gut, alles ist perfekt, ich kann alles, ich weiß alles. Und dann kommt es oft zu schwerwiegenden Fehlern.
Also Sie haben den Eindruck, das kannten wir bei Jörg Haider, aber Sie haben den Eindruck, dass das auch bei Hans-Peter Doskozil so der Fall ist.
Also mir hat ein Freund von Hans-Peter Doskozil, der ihn wirklich irrsinnig schätzt, gesagt, dass er den Eindruck hat, dass seine engste Umgebung nicht den Mut hat, bei manchen Dingen zu sagen, ist vielleicht nicht die beste Idee, vielleicht könnten wir das anders machen.
Jetzt ist es so, dass ja die Wirtschafts- und Sozialpolitik von Hans-Peter Doskozil durchaus für Aufsehen sorgt. Sozialpolitisch ist er engagiert, wirtschaftspolitisch ist er, steht er für die totale Verstaatlichung, kann man so sagen, bis ins letzte Detail. Da sind Sie eigentlich ein Gegenmodell, oder?
Ja, wobei natürlich, es gibt Dinge, die muss der Staat erledigen. Das sind Schulen, das sind Universitäten, Gesundheitseinrichtungen, Pflege, alles, was wesentlich ist. Aber der Staat sollte sich nicht dort einmischen, wo private Unternehmer tätig sind.
Also Sie meinen Sektfirmen muss er nicht
kaufen? Sektfirmen, Heiratsagenturen, aber auch die Frage, wie man jetzt da mit den Bussen unterwegs ist im Land. Ich bin ja gespannt, wenn die Zahlen auf dem Tisch liegen, was uns diese hunderten Busse, und da gibt es aber gute Linien, sind gut ausgelastet, aber die fahren dann eine Strecke voll und die andere Strecke leere Tour. Und es gibt viele Busse, die sind wirklich leer unterwegs, was uns das kostet. Ich habe mit einer älteren Dame gesprochen bei einer Veranstaltung, die hat gesagt, sie musste einen Arzttermin wahrnehmen. Und sie war sehr, sehr dankbar, dass sie mit diesem Bus fahren konnte. Aber es war im Bus der Busfahrer, sie und noch eine Person. Und ihr war vollkommen klar, dass das ja irgendjemand bezahlen muss. Und auf diese Bilanz bin ich sehr gespannt.
Das stimmt, aber gleichzeitig müssen wir der Fairness halber sagen, wahrscheinlich ist nicht nur die eine Frau glücklich, dass, auch wenn sie es wirtschaftlich nicht rentieren kann, dass sie die Möglichkeit dahin kommen kann, nutzen kann mit solchen Bussen. Bei mir hat eine Kollegin erzählt, sie hat in Oberösterreich einen Arzt gebraucht über die Weihnachtsfeiertage und sie lebt da in einer kleinen Gemeinde und hätte ihre Mutter nicht den Führerschein und hätte sie dann eine Stunde weit wegbringen können. Wäre sie aufgeschmissen gewesen.
Aber dazu gibt es natürlich auch die Möglichkeiten von Krankentransporten. Bei uns in Burgen ist es wieder anders. Ich hatte auch einen Krankheitsfall in der Familie, schweren Krankheitsfall. Am Wochenende versuche ich, einen Arzt zu erreichen. Dann erreiche ich diesen Bereitschaftsdienst. Der fragt mich nach den Symptomen, ja, was ich da jetzt alles sehe, und sagt mir dann, naja, nein, man muss nicht zu ihm kommen, es ist nicht notwendig. Und diese Erlebnisse haben ja viele Menschen. Ich habe einen Herzpatienten, der erzählt mir, er wartet im Krankenhaus, er hat einen Termin, 6 Stunden auf die Untersuchung. Ein ganz enges Familienmitglied von mir hat auch einen Termin, wartet 2 Stunden. Also da gibt es ganz, ganz viele Fälle. Und natürlich sagt das Land, ja, wir haben so viele Personen eingestellt und wir bilden aus. Aber es hat einmal ein sehr gescheiter Mann gesagt, an ihren Früchten sollte sie erkennen. Und wenn das nicht funktioniert, dann funktioniert es eben nicht. Und dann muss das unsere Aufgabe sein, in der Politik genau dort zu arbeiten, um dieses Personal sicherzustellen. Und ich glaube, das wird auch gemeinsam gelingen.
Aber Ihr Ziel ist es, gehen wir jetzt von den Inhalten aus, die sich wahrscheinlich mit der ÖVP mehr decken. Ich komme dann noch kurz auf die bundespolitische Situation, dass Sie Landeshauptmann mit den Stimmen der ÖVP werden würden gegen Hans-Peter Doskozil.
Also es kann auch gern die SPÖ, wenn sie will, mich unterstützen auf diesem Weg.
Aber die Wahrscheinlichkeit,
aber nur, um es wirklich so zu formulieren,
wie
ich es immer sage. Ja, es kommt einmal das Wahlergebnis. Dann ist die Frage, was geht sich mathematisch überhaupt aus?
Es kann aber sein, wenn sich
es
ausgeht.
Es kann genau sein, dass es eine rot-grüne Koalition gibt. Auch das ist durchaus möglich und mathematisch denkbar. Wenn sich mathematisch etwas ausgeht, aber wird einmal zuerst trotzdem der Vertreter der stärksten Parteien zu Gesprächen einladen. Dann wird man dort die Inhalte abstecken und schauen, wo trifft man sich und wo trifft man sich nicht. Und dann wird es von diesen Sondierungen weg zu Regierungsverhandlungen gehen. Und ich kann wirklich nicht sagen, ich sage es immer wieder, ob das mit der ÖVP oder mit der SPÖ der Fall sein wird. Selbst wenn es mathematisch passt, wenn ich mit den Inhalten überhaupt nicht zustande komme, also wenn zum Beispiel sagt, das Hans-Peter Doskozil, wir machen das, aber wir machen weiterhin viele GmbHs und wir machen die Schulden so weiter, dann muss auch ich sagen, dann, auch wenn es mathematisch keine andere Möglichkeit gibt, dann musst du bitte mit der ÖVP verhandeln, weil ich mache das nicht.
Aber das heißt, Sie halten es für 50-50, entweder blau-schwarz oder rot-blau?
Oder es gibt eine Partstellung. Es kann eine Situation sein, wo du 17 Mandate hast, SPÖ, ein Mandat Grüne, und dann hast du die komplette Partstellung. Auch das ist leicht möglich.
Jetzt grundsätzlich wissen wir, dass die FPÖ uns jetzt seit dem 29. September, seit der Nationalratswahl gesagt hat, die FPÖ mit Herbert Kickl hat 28% erhalten, ist Nummer 1 geworden und habe damit den Kanzleranspruch. Wieso? Das ist die Erklärung von Herbert Kickl abwärts.
Ja, schon. Ich sage trotzdem, man hat den Anspruch, so wie es immer war, in Regierungsverhandlungen einzutreten.
Nein, das sehe ich auch ja. so. Aber ich sage nur, das
aber
ist die Erklärung.
Einen automatischen denen. Kanzleranspruch gibt es natürlich nicht. Ich muss mich zuerst mit jemandem darauf einigen, auch eine Regierung bilden zu können.
Mhm. Gut, aber das hätten Sie Herbert Kickl und Co. gleich ausrichten sollen.
Ja, aber das ist völlig klar. Das ist, kann ja gar nicht anders sein.
Mhm. Aber Sie wissen, worauf ich hinaus will. Mhm. Weil wenn natürlich jetzt sagen wir, es geht so aus, dass der Hans-Peter Doskozil auf 42% runtergeht und es ginge sich eben eine blau-schwarze Koalition gegen ihn aus und ihr einigt euch. Wie wollt ihr denn das dann erklären, dass ihr jemanden mit 42% abwählt?
Da bräuchte es gute Argumente, das zu erklären, nämlich gute Inhalte. Und auf das kommt es immer drauf an. Aber ich sage noch einmal, das kann ganz anders ausgehen. Und das ist jetzt auch ja die Erzählung der SPÖ in diesem Wahlkampf. Diese beiden Parteien haben sich schon was ausgemacht. Und deswegen bitte alle, die schon einmal SPÖ gewählt haben, wählt uns wieder. Ich könnte genauso sagen, ich glaube, die Roten und die Grünen haben sich schon fix etwas ausgemacht. Da gibt es immer eine rot-grüne Regierung, wo wir dann doppelt so viele Schulden haben. Also das ist alles nicht wahr. Es hat weder Hans-Peter Doskozil mit den Grünen etwas ausgemacht, davon bin ich fest überzeugt. Und auch ich habe nichts ausgemacht mit der SPÖ oder mit der ÖVP. Also das ist tatsächlich so, dass das nicht der Fall ist.
Aber glauben Sie nicht, dass die bundespolitische Situation derzeit, wo jetzt FPÖ und ÖVP doch Koalitionsverhandlungen führen, wo sie sich in sehr auffällig schneller Art und Weise auf das erste Budgetjahr schon geeinigt haben, nämlich Blau und Schwarz, eben dieser SPÖ-Erzählung in Wirklichkeit in die Hände spielt?
Also diese Einigung war deswegen so schnell notwendig, weil wir Zeitdruck hatten wegen des Defizitverfahrens.
20. Jänner.
Wie schnell man sich jetzt bei den anderen Punkten einigen wird, das wird man erst sehen. Und die Koalition ist auch noch nicht beschlossen. Also da ist schon noch ein weiter Weg, damit man sich erstens auf die Punkte einigt, die notwendig sind, und zweitens auch wieder ein gewisses Vertrauen herstellt, das ja, wie soll ich es formulieren, etwas erschüttert war in den letzten Monaten.
Aber was sind aus Ihrer Sicht die Punkte, die für die FPÖ unabdingbar sein müssen?
Also diese Vorgabe werde ich wohl kaum machen können, weil ich nicht im Verhandlungsteam bin. Ich werde
in Burgenland verhandeln,
aber ich kann nur sagen, was für Österreich wichtig sein wird. Und das ist erstens Standortpolitik, zweitens Standortpolitik, drittens Standortpolitik.
Na gut, aber das die wird Industrie, mit der ÖVP
naja,
nicht möglich
naja, sein. Aber die Industrie ist dabei abzuwandern. Also das ist wirklich ist für uns eine ganz, ganz heikle Situation. Und dann einen Weg zu finden, wo man das Budget auch so gestaltet, dass man die Betriebe nicht noch wegtreibt durch neue Belastungen, das ist extrem wichtig. Und du darfst aber trotzdem nicht den Normalbürger, der vielleicht Sozialleistungen braucht, dann dort irgendwie unfair ausboten. Das ist so schwierig, das zustande zu bringen. Und ich beneide die Verhandler nicht, die diesen Weg uns auch irgendwie vorzeichnen müssen.
Mhm. Jetzt, Sie haben auch gesagt, man muss das Vertrauensverhältnis zwischen ÖVP und FPÖ wiederherstellen. Jetzt ist es so, dass die FPÖ eigentlich die ÖVP über viele, viele Monate erklärt hat, dass Herbert Kickl das Letzte vom Letzten sei. Das hat sich jetzt offenbar alles schlagartig wieder geändert. Wie sehr ist denn die ÖVP für die FPÖ glaubwürdig, wenn sie jetzt sagt, jetzt haben wir euch aber eh sehr gern und jetzt meinen wir das alles wieder ganz ernst, was wir sagen?
Also ich bin jetzt schon einige Jahre auf der Welt, wie man an meiner Haarfarbe ja unschwer erkennen kann. Und ich habe das ja im privaten Bereich auch erlebt, nicht in der Politik oder im Freundeskreis, wo man mit jemandem wirklich gestritten hat und sich gedacht hat, mit dem möchte ich überhaupt nicht mehr auf ein Bier gehen. Und irgendwie kommt man dann doch wieder zusammen. In der Politik ist es so ähnlich. Und da geht es ja um viel mehr als um ein Bier vielleicht. Ja. Da geht es ja darum, wie Österreich in Zukunft weiter gestaltet werden soll. Und da sind alle gut beraten, ihre persönlichen Befindlichkeiten einmal zuerst hin anzustellen, dann zu schauen, dass man sich auf Inhalte einigt und sich dann trotzdem mal zusammenzusetzen und die Dinge, die waren, aufarbeitet, damit einmal auch die Partei A versteht, warum die Partei B so agiert hat und auch umgekehrt. Das hat ja alles Gründe und Hintergründe, die man auch verstehen muss.
Wenn die ÖVP, und wir wissen nicht, ob das der Fall ist, es gibt ÖVPler, die sagen, das muss, das sind Must, dass man sagt, es muss die Linie Österreichs gegenüber der Ukraine so bleiben wie bisher und es müsse eine klare Abgrenzung zu den rechtsextremen Identitären geben. Also nicht mehr so Sätze wie, naja, das sei eine normale rechte NGO.
Also ich glaube, diese roten Linien oder das, was unbedingt sein muss, das werden die Verhandler hinter verschlossenen Türen vernünftig diskutieren. Und wenn es sich um erwachsene Menschen handelt, werden sie hoffentlich, wenn die Türen wieder aufgehen, ein gutes Ergebnis präsentieren können.
Aber das heißt, wann, glauben Sie, können wir damit rechnen, dass Herbert Kickl zum ersten Kanzler der FPÖ angelobt wird?
Also ich habe ja schon einmal Regierungsverhandlungen auch gemacht. Das ist schon eine ordentliche Aufgabe. Ich kann nur sagen, vor der Burgenlandwahl wird es einmal nicht mehr sein, das geht sich nicht aus. Aber ich glaube, dass eine Verhandlungszeit von etwa 3 Wochen, ja, wenn man es wirklich intensiv macht, wenn man sich einigen kann, etwas ist, was realistisch sein könnte.
Das heißt, es könnte genau 25 Jahre nach der ersten schwarz-blauen Regierung die erste blau-schwarze Regierung geben.
Bedacht.
Das war der 4. Februar.
Okay. Ich weiß nicht, ob man dann unbedingt diesen Tag wählen wird, ob dann die Vorzeichen so optimal sind, aber von der Verhandlungszeit her könnte es sich
ausgehen. Kommen wir noch einmal kurz zurück zur burgenländischen Landtagswahl, die ja am Sonntag stattfindet. Würde Ihnen das reichen, den zum Beispiel den Landeshauptmann Stellvertreter von Hans-Peter Doskozil zu machen? Sie waren Minister, Sie waren Bundespräsidentschaftskandidat.
Reichen, einfacher Abgeordneter zu sein. Also das ist etwas, ich habe jetzt vor kurzem gesagt, ja, werden Sie gewinnen? Ich gewinne auf jeden Fall. Entweder gewinne ich die Wahl oder ich gewinne an Lebenszeit. Mhm. Das ist, also wo dich der Wähler hinstellt, dort bist du und dort wirst du Politik machen. Und es hat alles im Leben Vor- und Nachteile. Natürlich habe ich den Zug zum Tor und habe schon das Ziel, ein gutes Ergebnis zu erreichen.
Mhm. Und schon zum Abschluss, es gibt jetzt natürlich viele Leute, die sich denken, wenn die FPÖ schon in eine Regierung geht und man da jemanden hat, der eigentlich Regierungserfahrung hat, Sie waren ja auch damals Regierungskoordinator der FPÖ, wieso greift man dann nicht auf den zurück?
Ich stehe nicht zur Verfügung. Also ich habe die Entscheidung getroffen, im Burgenland diesen Weg zu gehen. Und ich werde auch auf jeden Fall, weil ich immer wieder gefragt werde, wenn es das Angebot kommt, wieder Bundespräsidentenwahl. Nein, das mache ich nicht.
Das machen Sie alles
nicht. Ich bleibe
nicht.
Definitiv im Burgenland.
Mhm. Das heißt auch nicht die nächste Bundespräsidentschaftswahl?
Nein, das geht sich nicht aus, weil diese Periode dauert ja 5 Jahre. Mhm. Der Herr Bundespräsident ist dann noch 4 Jahre im Amt, dann kommt die Wahl und ich werde die Periode nicht abbrechen. Also ich mache das ordentlich fertig.
Mhm. Gut, und geben Sie mir noch Ihren letzten Tipp. Wie wahrscheinlich halten Sie es, dass Sie der nächste Landeshauptmann im Burgenland werden?
Diesen Tipp kann ich Ihnen nicht geben, das wäre höchst unseriös. Und Sie wissen, ich bin ja extrem seriös und deswegen mache ich das nicht.
Gut, danke Norbert Hofer. Und wir schalten jetzt in eine kurze Werbepause und wir werden natürlich am Sonntag laufend darüber berichten und dann auch die ersten Ergebnisse bringen und das Endergebnis. Und wir werden sehen, wie die Chancen stehen von Norbert Hofer oder Hans-Peter Doskozil. Jetzt schalten wir in eine kurze Werbepause und danach geht es mit unserem Programm gleich weiter. Bleiben Sie dran.